Auf den Spuren eines Mörders. Quer durch die Straßen von Berlin. Direkt vor deiner Haustür.
Mord vor Ort.
Willkommen bei Folge 2 von Mord vor Ort, der Fall Karl Großmann. In diesem Podcast erzählen wir die echte Geschichte rund um den wohl grausamsten Serienmörder Deutschlands. Dazu reisen wir an die Orte des Geschehens. Es wird manchmal hart und wir kommen an die Grenzen des Erträglichen. Ihr findet zu jeder Folge alle Triggerwarnungen in den Shownotes.
In der letzten Folge haben wir das Berlin der 20er Jahre kennengelernt. Eine Stadt zwischen Glanz und Grauen. Während in den Cafés Champagner floss, trieben im Engelbecken Leichenteile ermordeter Frauen. Karl Großmann lockte Frauen mit dem Versprechen von Arbeit, misshandelte sie bis zum Tod und entsorgte ihre Körper im Wasser. Dies ist Folge 2. Wenn ihr die letzte Folge noch nicht gehört habt, dann startet am besten dort, denn wir werden uns von Folge zu Folge tiefer in diesen Fall eingraben.
In dieser Folge reisen wir noch weiter in die Vergangenheit. In die Kindheit und Jugend von Großmann. Wir suchen nach den Wurzeln seiner sadistischen Veranlagung und fragen, wie aus einem Jungen aus Neuruppin die Bestie vom schlesischen Bahnhof werden konnte.
Kerstin, wie geht's dir nach der letzten Folge?
Ja, da sind wir auf jeden Fall direkt ordentlich reingestartet. Aber ich bin jetzt absolut bereit für Großmanns Vergangenheit.
Vielleicht, bevor wir uns das genauer anschauen, sollten wir uns ja ihn mal anschauen. Als wir im Landesarchiv die Prozessakte von Großmann durchgegangen sind, da ist uns dieses Foto von ihm entgegengesprungen.
Eins der wenigen Bilder, die es von Großmann tatsächlich überhaupt gibt.
Willst du ihn mal beschreiben?
Auf jeden Fall. Zu dem Zeitpunkt des Bildes war er so etwa Ende 50, aber ehrlicherweise sieht er älter aus, finde ich. Verbraucht irgendwie. Er hat eine Glatze am Hinterkopf und an den Seiten hat er noch ein paar dunkle Haare. Er hat relativ große, abstehende Ohren und einen dunklen Schnäuzer. Wirkt alles in allem auf jeden Fall etwas ungepflegt, aber besonders stechen seine Augen raus, finde ich. Er hat ja irgendwie so einen krass durchdringenden Blick.
Witzig, dass du das sagst. Mir geht's nämlich genauso. Also irgendwie haben die Augen was Düsteres, aber vielleicht auch, weil wir die Geschichte schon kennen. Wobei, ich glaube, ich hätte das auch so gesagt.
Ihr könnt euch von Großmann natürlich auch ein eigenes Bild machen auf unserem Instagram-Kanal mordvorort_podcast.
Was ich aber auch noch spannend finde, in den Akten gab es ja nicht nur das Foto, sondern auch eine detaillierte Beschreibung von Großmann. Da hieß es, ich zitiere, trotz seines äußerlich ruinenhaften Aussehens besitzt er eine für sein Alter als bedeutend anzusehende Kraft. Seine Bewegungen sind etwas langsam und unsicher, seine Haltung gebeugt, seinen Gang schleppend. Sein Blick hat etwas Kaltes, Abweisendes, hier und da aber durchbohrend Listiges. Siehste, haben wir gesagt. Okay, weiter. Seine Sprache ist polternd, von selbst spricht er wenig. Wenn er allerdings interessiert wird, dann spricht er für seinen Bildungsgang in wohlgesetzter Rede, wird in seinen Schilderungen sehr ausführlich, lässt seinen Redefluss ungern unterbrechen.
Also alles in allem kein angenehmer Zeitgenosse. Vielleicht eine Sache noch zu den Beschreibungen. Warum hat man früher ja Personen so, ich sage jetzt mal explizit, beschrieben? Man hat versucht, anhand von Statur, Körperhaltung, Gesicht, also kurz allem Anatomischen, das Böse zu erkennen. Das ist aus heutiger Sicht natürlich absoluter Schwachsinn und ja, maximal pseudowissenschaftlich, aber damals war das tatsächlich gängige Praxis.
Ja, die Polizei hatte richtige Kataloge mit den Bedeutungen. Also so nach dem Motto, große Nase, tiefe Falten und kräftiger Kiefer, das ist gleich ein Verbrecher. Völliger Quatsch, vielleicht kennt man das sogar auch heute noch von Instagram oder TikTok, à la welches Sternzeichen ist am wahrscheinlichsten Serienmörder oder irgendwelche Vergleiche von Fingerlängen. Alles Quatsch.
Zurück zu Großmann. Da wir jetzt ein Bild von ihm haben, schauen wir doch mal in seine Vergangenheit. Um zu verstehen, wie Großmann wirklich zur Bestie wurde, müssen wir nämlich an den Anfang seiner Geschichte.
Karl Friedrich Wilhelm Großmann wird am 13. Dezember 1863 in Neuruppin geboren, einer Kleinstadt rund 60 Kilometer nordwestlich von Berlin. Er ist das älteste von 7 Kindern. Die Familie lebt in einfachen, ärmlichen Verhältnissen. Der Vater arbeitet als Lumpensammler. Das ist damals ein verbreiteter Beruf. Lumpensammler gehen von Haus zu Haus, um alte Textilien und Stoffreste einzusammeln, die sie dann an Papiermühlen für die Papierproduktion verkaufen. Es ist ein harter Job, der sozial wenig angesehen ist. Den Frust über das eigene Leben ertränkt Großmanns Vater regelmäßig im Alkohol. Und wenn er trinkt, wird er gewalttätig. Immer wieder schlägt und misshandelt er seine Frau. Die Kinder verstecken sich, um nicht als nächstes dran zu sein. Die Mutter bemüht sich zwar, sich mit Liebe und Sorgfalt um ihre 4 Töchter und 3 Söhne zu kümmern, gegen die Ausbrüche ihres Mannes ist sie aber machtlos.
Wenn es zu Hause wieder laut wird und der Vater tobt, zieht sich der junge Karl zurück. Nicht in ein Versteck unter dem Bett, sondern zu seinen Ziegen in den Stall. Hier verbringt er Stunden und kümmert sich liebevoll um die Tiere. Die Ziegen geben ihm etwas, das ihm bei den Menschen fehlt. Ruhe, Nähe und sie akzeptieren ihn, wie er ist. Doch für seine tierischen Freunde wird er in der Schule gehänselt. Die anderen Kinder verspotten ihn, nennen ihn Zicken-Karl und machen keinen Hehl daraus, dass er immer ein Außenseiter bleiben wird. 3 Jahre schlägt sich Karl durch die Volksschule. Dann bricht er die Schule ab. Lesen kann er kaum, schreiben nur sehr schlecht.
Mit 16 Jahren verlässt Karl Elternhaus und Neuruppin. Er will sein Glück in der neu entstandenen Metropole Berlin finden. Und zunächst scheint er dort auch gut Fuß zu fassen. Er hält sich mit Gelegenheitsgeschäften über Wasser, verkauft Streichhölzer, Sicherheitsnadeln, Druckknöpfe, Kämme und Taschenspiegel. In einer Flascherei wird er als Hausdiener angestellt. Er lernt das Handwerk zwar nicht, aber ist öfter mal beim Schlachten behilflich. Davon ist er so beeindruckt, dass er sich in seinem weiteren Leben immer wieder als Schlachter ausgeben wird.
Nach 6 Wochen endet seine Anstellung bei der Fleischerei. Karl wird zum Militär eingezogen, aber wegen eines Leistenbruchs nach nur 1 Jahr wieder entlassen. Jetzt zieht es ihn nach Süddeutschland. Hier muss er sich als Bettler durchschlagen. Allerdings ist Betteln damals eine Straftat. Die Behörden fassen das unter Asozialität zusammen. Kein Zuhause, kein Beruf, kein Ziel. Bis 1974 bleibt Betteln in Deutschland strafbar. Mit 20 Jahren wird Karl Dissert zum ersten Mal verurteilt. 3 Tage muss er ins Gefängnis. Danach reiht sich Bagatelldelikt an Bagatelldelikt.
Also, wenn du das bisher so hörst, wie würdest du den Werdegang von Großmann bisher einschätzen? Soweit so unauffällig?
Ein klares Joa. Also bisher klingt das ja eher nach dem typischen Werdegang eines Kleinkriminellen zu dieser Zeit. Aber wenn man genauer hinschaut, naja, also wir machen mal eine kleine Watchout-Liste, würde ich vorschlagen. Erster Punkt darauf, das Elternhaus. Ein prügelnder, trinkender Vater.
Check.
Ein schwieriges Verhältnis zu mindestens einem Elternteil, das ist ja tatsächlich ein Triggerpunkt, den wir bei Gewalttätern öfter finden.
Okay, ich mach mal weiter. Zweiter Punkt für die Liste, seine Rolle in der Schule. Er ist Außenseiter, wird gemobbt, gehänselt. So etwas kann natürlich nachhaltig prägend sein.
Dann drittens, diese Faszination fürs Schlachten in der Fleischerei. Also in der Rückschau wirkt das natürlich wie eine absolute Red Flag, weil wir heute ja auch einfach wissen, was später passieren wird. Zum damaligen Zeitpunkt aber erstmal nichts Verdächtiges.
Bisher ist das Bild für mich ehrlicherweise noch unscharf, wie Großmann zur Bestie wurde. Schauen wir doch mal, ob wir unsere Watchout-Liste weiter füllen können.
Was Großmann in seinen 20er Jahren abseits des kriminellen Daseins macht, lässt sich kaum rekonstruieren. Es gibt keine belegten Quellen über sein Leben in dieser Zeit. Das meiste, was wir wissen, stammt aus seiner umfangreichen Strafakte. Und die zeigt, es bleibt nicht bei kleinen Delikten. Es folgen Verurteilungen wegen Diebstahl, Erpressung, Bedrohung, Sachbeschädigung und Körperverletzung. Und Großmann steuert sich im Abwärtsstrudel der Kriminalität immer tiefer in den Abgrund. Mit 24 Jahren erhält er die erste Zuchthausstrafe wegen eines, wie es damals hieß, Sittlichkeitsverbrechens, also eines Sexualdeliktes. Das ist der Beginn einer ganzen Reihe sexuell motivierter Verbrechen. Und die gehen über menschliche Kontakte hinaus. Seine Liebe zu den Ziegen überschreitet nun alle Grenzen. Hier nochmal eine explizite Triggerwarnung. Im Folgenden geht es um sexuellen Missbrauch und Gewalt an Tieren und Kindern. Wenn ihr das nicht hören möchtet, skippt einfach ein paar Mal weiter.
In einer Januarnacht im Jahr 1896, Großmann ist da mittlerweile 33 Jahre, wird er in einem fremden Ziegenstall aufgegriffen. Der Besitzer der Ziegen war durch das Schreien seiner Tiere geweckt worden und findet Großmann mit offener Hose im Stall. Er hat sich an den Ziegen vergangen. Dafür wird er wegen widernatürlicher Unzucht zu 10 Monaten Haft verurteilt. Großmann macht nicht den Eindruck, dass die Haft etwas in ihm auslöst. Und wenn, dann eher, dass die nachfolgenden Taten noch grausamer werden. Kaum aus dem Zuchthaus entlassen, missbraucht er ein 12-jähriges Mädchen und sitzt dafür eine Strafe von 15 Monaten ab. Sein offensichtlich gestörtes Sexualverhalten wird im Zuchthaus nicht adressiert. Keine Medikamente, keine Therapie, und so ist es nur eine Frage der Zeit, bis Großmann, nun wieder in Freiheit, erneut straffällig wird. 1899, Großmann ist jetzt 36 Jahre alt, findet seine Strafakte einen grausamen Höhepunkt. Nachdem er erneut eine 12-Jährige unsittlich berührt hat, lockt er am selben Tag ein 4-jähriges Mädchen mit Süßigkeiten in eine Toilette. Dort vergeht er sich so brutal an dem Kind, dass dieses wenige Monate später an seinen Verletzungen stirbt. Wir weisen immer darauf hin, dass wir in diesem Podcast an die Grenzen des Erträglichen kommen. Aber das, was Großmann mit diesem Mädchen gemacht hat, übersteigt diese Grenze deutlich. Wir verzichten daher an dieser Stelle bewusst auf eine Beschreibung.
Das Landgericht Bayreuth verurteilt Großmann zu 15 Jahren Zuchthaus und 10 Jahren Ehrverlust. Ehrverlust bedeutet damals, dass Großmann zum Beispiel nicht mehr wählen darf. Auch darf er keine Zeugenaussagen vor Gericht machen, weder in den öffentlichen Dienst gehen, noch eine Beamtenlaufbahn einschlagen. Weil das Mädchen erst nach Prozessende an den Folgen stirbt, wird Großmann nicht wegen eines Tötungsdeliktes, sondern nur wegen eines Sexualverbrechens verurteilt.
Boah, mich schüttelt's immer noch heftig. Also, guck hier, ich wäre bereit für andere Gedanken und die kann man an diesem Ort Gott sei Dank sehr gut bekommen. Wir stehen nämlich mitten in einer Kleingartenkolonie in Berlin.
Und eine Kleingartenkolonie wird nochmal wichtig in der Geschichte, da kommen wir gleich drauf zurück, aber erstmal als Recap zu dem, was wir gerade gehört haben. Unsere Watchout-List ist jetzt absolut explodiert.
Und die Frage ist ja, wie ordnen wir das ein? Eben haben wir noch über einen Kleinkriminellen gesprochen und von einem Jahr aufs andere kippt die Gewaltspirale plötzlich völlig. Also als ob es da einen Triggerpunkt gegeben hat, der das ausgelöst hat.
Und das ist ja das Frustrierende. Alles, was wissen wir eben nur aus seiner Strafakte. Also es gibt keine anderen Quellen zu seinem Leben in diesen Jahren. Das heißt, wir können gar nicht sagen, ob es einen bestimmten Turning Point gegeben hat oder ob sich bei ihm über die Zeit, ja, all das entfesselt hat, was schon lange in gewisser Weise in ihm angelegt war.
In der Hinsicht können wir also zu keinem Ergebnis kommen. Aber wir können natürlich einen Blick auf die Orte werfen, an denen er gelebt hat.
Und einer dieser Orte war eine Kleingartenkolonie. Großmann hat nämlich mehrere Jahre eine Gartenlaube besessen. Seine Parzelle und die damalige Kolonie selbst gibt es heute nicht mehr, aber wir sind stellvertretend in einem anderen Kleingartenverein in Berlin.
Bist du ein Gartentyp?
Also Homeoffice im Sommer aus dem Garten, das geht schon ganz gut. Naja, und natürlich einfach mal raus an die Luft, in die Sonne, das ist schon schön. Aber ich bin eher nicht der Typ für einen Kleingarten. Und du?
Ich wollte einen Kleingarten, als ich nach Hannover gezogen bin. Aber heutzutage an so einen Garten zu kommen, ist gar nicht mal so leicht. Und dann bin ich auch ehrlicherweise ein bisschen froh, dass es nicht geklappt hat, weil das ist auch echt Arbeit. Also Obst, Gemüse, Rasenmähen, dann bist du im Verein, dann musst du auch natürlich auch was machen. Also ich hatte natürlich die Romantik von lauen Sommernächten und Sonnen, aber das ist ja eben nur eine Seite.
Also lieber auch Garten direkt am Haus?
Na, ich wäre schon mit einem Balkon zufrieden.
Na gut. Anders als wir fand Großmann seinen Kleingarten so gut, dass er direkt dort gewohnt hat. Das ist heute verboten, aber früher ging das.
Ja, und in seiner Hütte im Garten da, so kann man sagen, hat er den Grundstein gelegt für sein Wirtschafterinnensystem.
Im Spätsommer 1914 wird Großmann aus der Haft entlassen und aus Bayern verwiesen. Während des Ersten Weltkriegs kehrt er nach Berlin zurück. Er hat wieder einmal Glück. Mit seinen inzwischen 51 Jahren ist er zu alt, um als Soldat an der Front zu kämpfen. Stattdessen arbeitet er als fliegender Händler und verdient damit so gut wie nie zuvor. Zeitweise besitzt er Ersparnisse von rund 10.000 Mark. Davon kauft er sich eine Gartenlaube mit Grundstück in einer Berliner Kleingartenkolonie. Kleingärten sind in Kriegszeiten sehr gefragt. Denn Hunger ist im Krieg allgegenwärtig. Es hilft, wenn man Platz hat, seine eigene Nahrung anzubauen. Doch Großmanns Laube wird kein Ort für Bohnen und Kartoffeln. Stattdessen legt er dort die Keimzelle für das, was später zu seinem Wirtschafterinnensystem werden wird. Großmann bringt immer wieder Frauen mit in die Kolonie, die er vorher auf der Straße kennengelernt hat. Manche bleiben nur ein paar Tage, andere auch mehrere Wochen. Ab und zu sind auch zwei Frauen gleichzeitig bei ihm. Nach außen wirkt es, als ob er seinen Alltag mit ihnen teilt. Sie putzen, kochen und sind quasi seine Hauswirtschafterinnen. Doch er erwartet mehr dafür, dass er seine Laube mit ihnen teilt. Sex. Und diesen am liebsten brutal und heftig. Er lebt hier seine Gewaltfantasien voll aus. Und es verändert sich sein Typ Frau. Waren es in vorherigen Straftaten, vor allem Minderjährige, richtet sich sein gewaltsamer Sexualtrieb nun gegen erwachsene Frauen. In der Parzelle nebenan hört die Nachbarin häufig nachts, aber auch am Tag die Hilfeschreie der Frauen, Stöhnen und Schlaggeräusche von Großmann. Manche von ihnen suchen bei der Nachbarin Zuflucht, um den Misshandlungen zu entgehen. Aber auch wenn die Nachbarin weiß, was in der Gartenlaube von Großmann passiert, zur Polizei geht sie nie.
Nach etwa einem Jahr reicht ihm das Leben am Rand der Stadt in der scheinbar verschlafenen Gartenkolonie nicht mehr. Er will einfacheren Zugriff auf mehr Frauen. Großmann zieht zurück ins pulsierende Berlin, um dort sein Wirtschafterinnensystem richtig auszubauen. Im August 1919 mietet er eine Wohnküche im Bezirk Friedrichshain, nur wenige Gehminuten vom Schlesischen Bahnhof entfernt. Es dauert nicht lang, bis auch hier die Nachbarn Ohrenzeugen der Vergewaltigung und Misshandlung werden. Auch sie werden sich nicht bei der Polizei melden. Im Gegenteil, die einen tuscheln über die wechselnden Frauenbesuche, andere werden schulterzuckend sagen, na lass doch dem ollen Herrn seinen späten Frühling. Dass sie aus der Wohnküche Schläge und Schreie hören, auch das nimmt man nicht tragisch. Man sagt sich, Krach kommt in den besten Familien vor.
Großmanns Wirtschafterinnensystem funktioniert nur, weil er Gelegenheit hat. Das System, das er in der Laube als Keimzelle angelegt hat, läuft jetzt in der Stadt auf Hochtouren. Der Andreasplatz liefert ihm ein ständiges Reservoir an Frauen, die niemand vermisst. In seiner Wohnung kann er sie Tage oder Wochenlang festhalten, ohne dass jemand nachfragt. Die Nachbarn hören die Schläge und Schreie, doch sie hören weg. Sie nehmen es hin, wenn die Gesichter ständig wechseln oder auch, wenn eine Frau von einem Tag auf den nächsten verschwunden ist. Schon am nächsten Abend sitzt dann eine neue Wirtschafterin bei Großmann am Tisch.
Die Frage, wie Karl Großmann zur Bestie vom Schlesischen Bahnhof werden konnte, lässt sich am Ende nicht mit einem direkten Auslöser beantworten. Es ist die Summe der Gelegenheiten. Das alte Sprichwort sagt, Gelegenheit macht Diebe. Im Fall Karl Großmann müsste man hinzufügen, Gelegenheit macht Bestien.
Im Sommer 1921 steigt Panik in Berlin auf. Es werden immer wieder abgetrennte Körperteile von Frauen gefunden. Die Polizei steht vor einem Rätsel. Geht etwa ein Serienmörder in der Hauptstadt um? In der nächsten Folge werfen wir einen Blick auf die Seite der Ermittlungen. Wie arbeitete die Berliner Kriminalpolizei Anfang der 1920er Jahre? Und wer war der Mann, der die Fährte der Bestie vom Schlesischen Bahnhof aufgenommen hat und mit seinem Vorgehen die Polizeiarbeit grundlegend veränderte?
Hört, hört, wie die Schritte hallen. Großmann schleicht durch dunkle Nacht. Viele sind ihm schon verfallen. Keiner ist dem Tod erwacht. Hunger treibt ihn durch die Gassen. Straßen atmen seine Schuld. Niemand kann sein Werk erfassen, wenn Gier sein Herz erfüllt. Durch die Straßen fließt ein wilder Mann. Hinter Türen.
Mord vor Ort ist eine private Produktion von Kerstin Hess und Tobias Bindhammer. Produktion, Moderation und Recherche Kerstin Hess und Tobias Bindhammer. Musik KI-generiert und Pixabay. Vielen Dank an das Ingenieurbüro Hess und Leibniz FM.
Nächte sprechen dunkle Lieder, flüstern Morde, die geschehen. Hier tanzen die Verdammten wieder. Berlin, wer kann dich je verstehen?
Folgt dem Podcast und aktiviert die Glocke, damit ihr keine Folgen verpasst. Neue Folgen gibt es jeden Donnerstag auf der Streaming-Plattform eurer Wahl. Für mehr Einblicke folgt uns bei Instagram unter mordvorort_podcast.